das ist so ein Montagmorgen, wo man sagen muss, es ist nicht ganz sicher, ob Thomas Wagner noch die Eins ist oder ob er nun wirklich gnadenlos abgelöst worden ist. Und das durch die Hintertür, kommunikativ durch ein Riesendesaster. Aber das werden wir heute klären müssen. Ich werde ihn mal nach seiner Befindlichkeit fragen und mal hören, wie was das so mit ihm macht, dass man so munkelt, dass er nicht mehr die Eins innerhalb dieses Podcasts ist. Das ist schon.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob du noch auf der 55er-Liste der Podcaster draufstehst. Ich hab die nie gesehen, die Liste.
Hast du nie gesehen?
Ja, habe ich
aber nie gesehen. Aber du hast sie doch. Du bist doch der Erste, der sie hatte.
Immer. Ja, aber gut, das füllen ja für mich andere Leute auf. Ich bin ja eh bei jeder Kritik erhaben.
Ach so, das verstehe ich. Also ich glaube, deine Kommunikation ist in Ordnung, oder? Also, du magst sie.
Ganz ehrlich, für mich, also ich kommuniziere eh am besten, weil ich brauche auch keine Ratschläge von außen.
Du brauchst für deinen Job noch nicht mal
im Stadion sein, oder? Ich bin eh der Coolste, also ich bitte dich.
Ja, Julian Wagner, herzlich willkommen in diesem Podcast und dass du heute Morgen hier bist, das braucht vor allen Dingen eins, nämlich
Eier. Wir brauchen Eier.
Der Podcast mit
Mike Kleiss
und Thomas Wagner.
Komm, lass uns doch gleich mal in die Eingeweide gehen, bevor wir in das wilde Auf- und Abstiegsrennen innerhalb der Fußball-Bundesliga, der zweiten Liga, wohin wir auch immer gucken wollen, reingehen. Was ist da los? Was ist da passiert? Habe ich nicht nur Elversberg nach oben gequatscht, sondern vielleicht
jetzt sagt das auch noch selber. Jetzt wollte ich ihm
vielleicht meinen. Vielleicht habe ich auch noch Manuel Neuer auf die Eins gequatscht.
Wollte dir eigentlich gratulieren zu Elversberg, deiner Prokura für die nächsten 6 Jahre.
Das hätte ich nie gedacht.
Ja.
Wie viel?
Also ja, für die nächsten 6 Jahre hast du dir damit jetzt wieder alles zurückgeholt, weil alles, was du tippst, was du vielleicht auch mal sagst, was ich manchmal nicht verstehe oder was so leicht wunderlich wirkt, es wird natürlich alles überstrahlt damit, dass du seit 2 Jahren sagst, Elversberg geht durch und sie werden im ersten Jahr Dritter und danach werden sie Zweiter und damit darfst du alles weiterhin sagen. Ich wollte dir gratulieren, du bist das größte Orakel überhaupt. Du hast auch das Tippspiel, das du zwar nach Punkten jetzt international nicht gegen mich gewonnen hast, durch Elversberg natürlich gewonnen und dann lobst du dich hier selber. Das ist wirklich Wahnsinn.
Das ist wirklich. Habe ich nicht getan. Ich habe nur gesagt, ich habe sie nach oben gequatscht. Also so viel. Ja, du musst präzise sein.
Okay.
Wie der Ball, der links oben reingenagelt wird. Du hast du natürlich perfekt kannst. Es ist nur so, dass ich sie nach oben gequatscht habe. Ich bin da gar nicht stolz drauf, sondern ich finde es Wahnsinn, dass ein kleines Dorf im Saarland jetzt oben ist und dass auch Julian Nagelsmann jetzt immer mal wieder nach Elversberg fahren muss.
Da fährt er natürlich nicht hin. Also pass auf, das Thema ist natürlich ganz klar. Ich finde, der letzte Spieltag in der Bundesliga war ziemlich langweilig. Zweite Liga und dritte Liga war sehr spannend. Da können wir gleich nochmal drauf gucken. Also fangen wir doch erstmal mit dem Thema an, dass seit Mitte letzter Woche und spätestens seit dem Auftritt vom Samstag des Bundestrainers natürlich ein großes Thema ist. Und das lässt mich aus mehreren Gründen mit einem riesen Fragezeichen im Gesicht eigentlich zurück, weil ich A, den Zeitpunkt der Diskussion überhaupt nicht verstehe, wenn es tatsächlich, wie gut informierte Kreise kolportieren, noch nicht mal ein Gespräch zwischen Neuer und Nagelsmann gegeben hat. Und das war ja eigentlich immer die Exit-Strategie von Julian Nagelsmann, zu sagen, ja, der Neuer ist ja zurückgetreten. So. Und ich habe gerade dein Gesicht gesehen, es hat kein Gespräch zwischen Neuer und Nagelsmann gegeben, um die Dinge auszuräumen, die da liegen, oder um abzuklopfen, würdest du denn überhaupt? So, zum Zweiten hast du ja auch an Oliver Baumanns Reaktion am Wochenende gesehen. Er hat ihm im März ganz klar gesagt, er ist die Nummer 1. Da geht es um Glaubwürdigkeit. Das hat ja auch Oliver Kahn gestern absolut richtig so dargestellt. Drittens frage ich mich rein sportlich, wo jetzt plötzlich der Sinneswandel herkommt, zu tun, als wenn Manuel Neuer der Heilsbringer für die schon durchaus angeschlagen nach Amerika fahrende Nationalmannschaft geworden ist. Denn klar ist ja auch, wir vergleichen Manuel Neuer ganz oft in Diskussionen immer mit dem Torwart, den er zwischen 2012 und sagen wir mal 2017 war. Also natürlich der beste Torwart der Welt war, bei der Weltmeisterschaft überragend gespielt hat, für die Bayern überragend gespielt hat. Es fing 2018 an in Russland, war er gar nicht fit vorher. Da hat Jogi Löw ihn, obwohl Marc-André ter Stegen in der Form seines Lebens war, vorgezogen. Und er hat bei dem einen oder anderen Gegentor nicht gut ausgesehen. Wir sind 21 im Achtelfinale ausgeschieden. mit Manuel Neuer, der in Wembley auch nicht über sich hinausgewachsen ist, weil er ist ja immer das Argument, ja, wenn ein Kane oder ein Mbappé oder ein Messi auf Neuer zuläuft, dann haben die viel mehr Angst und Respekt. Wir haben eine desaströse WM in Katar gespielt, in dem in der Vorrunde 3 Torwartfehler von Manuel Neuer zu verzeichnen hatten. Und bei der Europameisterschaft war es ja fast ein Politikum. Da war es okay, aber er hat zum Beispiel gegen Spanien halt auch nicht das gemacht, was er früher mal ab und zu gemacht hat und was er heute auch, siehe Hinspiel Real Madrid, immer noch kann, unhaltbare rausholen. Also er hat eine viel weitere Streuung als früher. Und dagegen ist Oliver Baumann, würde ich jetzt nicht sagen, absolute Weltklasse, aber das ist internationale Klasse und das ist im positiven Sinne total solide. Woher also jetzt diese Idee kommt, zu sagen, ich mache das ganze Thema nochmal auf, verstehe ich nicht, zumal ja auch im Rückspiel gegen Real Madrid Manuel Neuer 2 krasse Torwartfehler gemacht hat. Aber das ist jetzt mal nur das rein Sportliche und er würde natürlich auch, wenn er zurückkommt, die Hierarchie ganz krass in der Kabine verändern, weil er natürlich direkt wieder eine Führungsrolle ausfüllen würde. Was ich aber wirklich Wahnsinn finde, ist dann der Auftritt am Samstagabend im Sportstudio. Also der macht mich komplett fassungslos. Und da würde ich erstmal den Kommunikationsexperten hier ins Boot nehmen. Wie kann man sich so im Sportstudio am Samstag präsentieren und ja anscheinend auch den Eindruck haben, dass das ein richtig guter Auftritt war, wenn ich seine gute Laune und sein Lachen dann interpretiere?
Also ich habe es auch gesehen. Und ich habe mir meine Gedanken dazu gemacht und ich habe mir das alles mal so hingelegt von, ich sag mal, den letzten 2 Monaten, wenn du mal so ein bisschen zurückguckst, was Julian Nagelsmann so alles von sich gegeben hat, aber explizit jetzt im Sportstudio. Ich habe den Eindruck, der ist ein Stück weit entrückt. Also irgendwas ist da, das nicht mehr professionell funktioniert, weil sonst hast du diesen Auftritt nicht im Sportstudio. Vor allen Dingen nicht an so einem neuralgischen Punkt. Du bereitest dich doch vor. Also, wenn ich nichts zu sagen habe, also es ist doch berechenbar, jeder im Top-Management im Fußball wird vorbereitet von der Medienabteilung. So, das heißt, du weißt genau, welche Fragen kommen. Du kannst dir Antworten ausdenken. Aber das, was da passiert ist, war ja einfach nichts. Er hat es geschafft, in diesen, wie lang war es, 30 Minuten, was auch immer, 40 Minuten, nichts zu sagen. Und sich irgendwie immer rauszuwinden. Und dann frage ich mich, warum setze ich mich überhaupt, warum tue ich mir das erstens an zu diesem Zeitpunkt jetzt? Und wenn ich mich dahin setze, dann muss ich doch irgendwie Fleisch am Knochen haben. Hat er aber nicht. Er feiert sich eigentlich im Grunde genommen die ganze Zeit nur selber, auf eine komische, subtile Art und Weise. Und Substanz ist da keine. Warum tue ich mir das an? Also für mich selber. Punkt 1. Punkt 2. Ich beschädige eigentlich Oliver Baumann bis ins Mark, und du hast es völlig richtig an seiner Reaktion ja gesehen, und ich beschädige eigentlich auch einen Manuel Neuer, wenn ich ihn denn zurückholen will, und ich beschädige eigentlich auch ein Stück über die Nationalmannschaft, weil ich nichts zu sagen habe und weil ich mich auch in eine Situation bringe, wo selbst der Letzte jetzt wahrscheinlich auch noch sagen würde, hä, das ist doch völlig unfair. Das kannst du doch so nicht bringen. Und in der Summe der Dinge verstehe ich kommunikativ überhaupt nicht, warum man sich das gegeben hat. Fragezeichen. Ich habe also überhaupt keine Idee.
Man muss ja erst auch mal sagen, lieber Mike, er betont ja, wie wichtig es ihm wäre, mit jedem Einzelnen zu spielen und genau. Kommunikation und so. Genau. Und er betont rund um das UNDAF-Desaster in den Märzländerspielen, das war ja kommunikativ auch schon schwierig, dass es immer um Rollenverständnis geht, um Klarheit. Und er sagt, Baumann, im März, du bist die Nummer 1. Und informiert ihn noch nicht mal darüber, dass es Überlegungen gibt. Denn das hast du hier ganz klar an der Reaktion von Baumann gesehen. Man könnte übrigens hier auch mal ganz kurz die Frage einschieben, ob sich Manuel Neuer eigentlich immer in der Rolle gefällt, ständig gebeten zu werden, vor jedem Turnier doch wieder zu spielen. Er könnte ja auch, man liest ja auch, er hat jetzt gesagt, es ist keine große Urlaubsreise geplant, seine Lebensgefährtin ist schwanger. Er könnte ja zum Beispiel auch das Thema mal alleine abräumen und könnte sagen, ich finde es unfair, wie hier Oliver Baumann diskutiert wird. Ich stehe nicht zur Verfügung. Ich finde, er hat eine klasse Saison gespielt und ich wünsche ihm viel Glück. Das muss er nicht, aber das wäre eine feine Geste zum Beispiel. Aber natürlich möchte er diese WM spielen. Das habe ich dir schon vor 2 Monaten gesagt, dass er das möchte. Da war ich aber der Meinung, dass Nagelsmann zu seinem Board steht, dass es nicht dazu kommt. Und jetzt kommt noch deine Frage zur Kommunikation. Also man hört schon auch intern so in den Umkreisen, dass es auch nicht ganz einfach ist, Julian Nagelsmann kommunikativ zu führen. Das liegt sicherlich daran, dass er als junger Trainer natürlich schon das ein oder andere erreicht hat. Er hat aber übrigens Das darf man auch mal klar festhalten. Er hat übrigens noch keinen internationalen Titel oder irgendwas gewonnen. Also er kommt sehr selbstbewusst daher. Er ist auch ein guter Trainer, das ist gar keine Frage. Aber wo das herkommt, ich mache hier praktisch so mein Ding und feixe dann noch so rum. Du hast es nämlich richtig gesagt. Ursprünglich war ja beim aktuellen Sportstudio zugesagt, dass er seine Kadernominierungen erklärt. Die sollte ja eigentlich am 12. Mai stattfinden. Wegen des Pokalfinals hat man das jetzt verschoben. Dann muss ich aber diesen Auftritt absagen. Genau. Denn wenn ich gar nichts sage, beziehungsweise zu neuralgischen Punkten keine Stellung nehme, obwohl der Kollege Jochen Breyer ja nachgebohrt hat, dann lasse ich es lieber sein. Oder aber ich muss vorher die Punkte, die natürlich auf der Hand liegen, was ist mit dem Torwartthema, was ist mit dem und dem Spieler, die muss ich vorher abgeklärt haben. Jetzt ist es nämlich so, dass das Thema, der Elefant ist im Raum, und wahrscheinlich wird am Mittwoch oder am Donnerstag der Bundestrainer bei Baumann anrufen und wird sagen, ja, es tut mir leid, ich weiß auch gar nicht, wie das vorher an die Öffentlichkeit gekommen ist, aber ich muss dir sagen, ich habe mich dann doch für den Neuer entschieden. Oder aber er wird mit einem Grinsen vor die Presse treten und wird sagen, ja, das habe ich nie vorgehabt, was ist das überhaupt für ein Thema? Dann hätte er es auch vorher schon abräumen können. Also egal, wie man es dreht und wendet, es ist ein Desaster.
Lass mich aber noch zwei Cent dazugeben. Und zwar, also, du kennst es ja nun wirklich, es ist dein Alltagsgeschäft. Du hast es jeden Tag mit Medienabteilungen zu tun. Und bei jedem Interview und bei jedem Gast, der dir geschickt wird, ist es so, dass die vorbereitet sind. Und auch auf deine Fragen teilweise. Aber sie können dich ja einschätzen, sie wissen im Grunde genommen, welche Fragen kommen können. Und dementsprechend werden sie vorbereitet. Wenn es lang geplant ist, ja sowieso. Und dann frage ich mich, eine Schlüsselfigur ist für mich in diesem ganzen Spiel Rudi Völler, weil alle aus dem Umfeld von Rudi Völler und jeder, der jemals mit Rudi Völler zusammengearbeitet hat, sagt mir zumindest, ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn du das anders siehst oder anders gehört hast, sagt mir, ein Profi durch und durch, wer mit ihm arbeitet, wird besser, wer auf ihn hört, wird besser. Wer mit ihm lange zusammengearbeitet hat, und das ist jetzt schon ein längerer Zeitstrahl, wird auch ein Stück weit auf Rudi Völler hören. Und all das ist ja auch ein Vakuum. Wo ist Rudi Völler in diesem ganzen Spiel? Oder ist er klug genug zu sagen, lass den Julian das ruhig mal machen, da verbrenne ich mir nicht die Finger.
Also, ich bin, was die Personalie oder die Person Rudi Völler angeht, ganz klar deiner Meinung. Ich kenne ihn ja nun auch schon 30 Jahre durch diverse Interviews. Ja. Ich erinnere mich total gerne, als er uns mal in Varna, also mit Leverkusen, als wir in Bulgarien waren beim Europa-League-Spiel, also die ganze Belegschaft rundherum, weil wir 4 Stunden auf die Maschine nachts warten mussten, zum Wein eingeladen hat. Also für mich ein geiler Typ. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man sich auf das, was Rudi Völler sagt, auch verlassen kann. Natürlich hat der sicherlich auch mal drüber geschossen, das macht ja jeder. Ja, aber klar. Hier geht's ja um was ganz anderes. Und um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass Julian Nagelsmann in diesen Dingen nicht zu steuern ist oder nicht zu führen ist. Also, ich will damit sagen, wenn die Diskussion aufkommt, warum ist der Bundestrainer bei einem Champions-League-Viertelfinale nicht im Stadion oder warum ist der nur 7-mal bei einem Fußballspiel der Bundesliga in der Saison oder 10-mal, dann würde Rudi Völler in der Öffentlichkeit immer sagen, ja, der kann das von zu Hause sehen und ich weiß, der guckt das, aber der würde natürlich auch, Rudi Völler, der würde zu einem Bezirksligaspiel gehen, weil der einfach Fußball liebt. So, natürlich würde der jetzt den Nagelsmann nicht vorführen, aber der würde auch immer sagen, ich gehe doch jedes Wochenende in den Fußballstadion. Also ich glaube, dass der manche Sachen auch nicht ganz versteht, dass der das aber nicht macht. Andreas Rettig hat gegen Uli Hoeneß geschossen oder zurückgeschossen. Das waren ja auch teilweise wirklich wilde Vorwürfe, hat aber den Bundestrainer auch in Schutz genommen. Die Medienabteilung des DFB ist hochprofessionell und die bereiten einen Bundestrainer auch darauf vor. Ja, aber ganz ehrlich, bei Kwasniok war es auch so. Dem haben auch 20 Leute immer erzählt, was er sagen soll und nicht. Und er hat dann doch einfach seine Pressekonferenz gemacht. Es gibt Leute, die sind einfach beratungsresistent. Und du musst ja bei Julian Nagelsmann musst du ja auch noch überlegen, dass es da ja im Hintergrund auch seine eigenen Berater gibt, seine eigene Agentur. Weiß ich nicht, wie da die Beratung läuft. Lässt er sich lieber von denen beraten? Macht das
seine eigene Frau, die einen Bild-Zeitungshintergrund hat und die
zum Beispiel auch. Ja, genau. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß es nicht. Ich erkenne nur, dass auch beim DFB ist sicherlich nicht immer alles hervorragend gelaufen, aber vor so einem Auftritt wird der schon gebrieft werden. Und es ist genauso, wie du sagst. Ich glaube, man kann sogar als Bundestrainer sagen, ich habe die Nominierung verschoben. Leute, es tut mir leid, ich kann da nicht hinkommen, weil ich kann nichts darüber sagen. Oder das sagst du einfach, ich habe mir gerade eine Männer-Sommergrippe geholt oder sowas. Aber das und vor allen Dingen garniert mit dem Satz, ich kenne die 55er-Liste noch nicht mal. Also jetzt mal, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein offizieller Vorgang vor der Weltmeisterschaft, dass du eine 55er-Liste abgibst. Die meisten Verbände veröffentlichen die sogar. Und er behauptet oder sagt, ich weiß gar nicht, wer da draufsteht. Also da fällt mir wenig zu ein, muss ich ehrlich sagen.
Aber das ist das, was ich meine mit dem Entrückten. Das sind dann die Punkte, wo ich den Eindruck habe, der kommt gar nicht klar. Also oder es ist nicht professionell oder es ist irgendwas passiert, was ihn nicht mehr die beste Version seiner selbst machen lässt. Also wir sind ja alle Menschen, es ist ja völlig in Ordnung. Ja? Also es kann ja sein, dass es irgendetwas gibt, was wir beide nicht wissen, was vielleicht auch ein Rettich nicht weiß, was ein Rudi Völler nicht weiß, keine Ahnung, das dann dazu führt, dass er vielleicht einfach auch nicht mehr bei Sinnen ist. Jedenfalls an diesem Punkt. Und das ist etwas, was, und jetzt kommt's, das können wir uns nicht erlauben. Es geht nicht. Also wir sind als Fußball-Deutschland irgendwie immer noch, zumindest emotional, sind wir irgendwie immer noch wer. Und du hast auch große Ansprüche in Deutschland. Und alle haben eine Erwartungshaltung, auch was die WM angeht. Jetzt steht sie direkt vor der Tür. Und der Bundestrainer sagt mir, ich habe die 55er-Liste nicht. Also da würde ich doch sagen, Arbeitsverweigerung, danke, ciao. Danke, ciao. Wenn ich Rudi Völler wäre, würde ich jetzt sagen, was mal was. Julia, pass auf, entweder du lieferst jetzt, ist mir scheißegal, ob du deine eigene Meinung zur Kommunikation hast oder nicht. Entweder nächste Woche ist alles geklärt oder aber du nimmst deinen Hut und ich mach's. Oder irgendjemand macht's. Aber
Mike, das ist doch genau das ist doch das, was ich sage. Also entweder nimmt er seinen Job nicht ernst, wenn er diese Liste wirklich nicht kennt, oder aber er hat versucht, es einfach ins Lächerliche zu ziehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er die Liste nicht kennt. Und dann muss man ehrlich sagen, nach so einem Auftritt wie am Samstagabend, wo eigentlich, also ich würde mal sagen, 3/4 der Fußballnation fassungslos vorm Fernseher sitzt, da muss doch auch irgendeiner mal sagen, Julian, das war kein guter Auftritt. Aber ich weiß es nicht. Und das wäre das, was du sagst. Ich kenne den wirklich jetzt auch schon relativ lange. Ich habe damals für Sky sein erstes Heimspiel in Hoffenheim moderiert. Da habe ich gedacht, weißt du,
wie ist es ausgegangen?
Ich glaube, ich weiß nicht, 1-1 gegen Bremen, glaube ich, oder sowas. und da war ich der Ältere. Und vor so einer Situation hatte ich dann noch ein bisschen Respekt. Und dann habe ich danach gedacht, hey, Hut ab, wie der sich mit 28 ausdrückt hier bei einem Bundesligaspiel. Das hätte ich nie gekonnt. Auch als er zu den Bayern gekommen ist, du kannst dich noch erinnern bei uns, habe ich am Anfang gesagt in der Hinrunde, klasse Außendarstellung. Da hat damals gar keiner geredet. Da ging es um Corona-Themen, um Kimmich.
Absolut bei dir.
Alles. Und da habe ich echt gedacht, ey, der Nagelsmann, das ist ja super, wie der das macht. Und ich weiß nicht, was seitdem passiert ist. Also ich finde, und das ist ja auch immer ein Thema, du kannst ja auch deine Meinung haben, du kannst ja auch zu verschiedenen Themen Stellung nehmen, aber du musst doch zumindest eine Antenne haben, wie das, was du da machst, ankommst. Und ich frage mich jetzt wirklich, ob der gerade zu Hause sitzt und denkt, ey, das war ein gelungener Auftritt, oder ob dem da irgendeiner sagt, das war gelungen. Also es geht ja nicht nur um den Auftritt bei den Kollegen des Sportstudios, es geht ja um die ganze Kommunikation. Also wir haben ja eigentlich schon gefühlt, du hast gesagt, wir sind immer noch Deutschland als Fußballnation, aber wir haben ja eigentlich auch eine Menge sportlicher Probleme. Und zwei Themen, die eigentlich gar keinen sind, lass Undav, der formbesten Spieler bei seinem Heimspiel in Stuttgart spielen, und du hast dich zu Baumann committed, das zweifelt auch niemand mehr an. Es gibt übrigens eine Umfrage heute Morgen beim Kicker, und das ist ja wirklich nicht polemisch, dass über 60% sagen, sie finden die Entscheidung pro Neuer falsch, wenn sie dazu kommt. Also es ist auch nicht mehr so, dass das ganze Land einfach nur gestreckt am Boden liegt, wenn Manuel Neuer eine Parade macht. Also du machst dir Baustellen auf, und ich frage mich, natürlich ist es am Ende dem Spieler 18 im Kader auch völlig egal, ob Baumann oder Neuer spielt. Aber es wird schon ein paar Spieler geben, die denken, ja, kann ich mich denn überhaupt darauf verlassen, was mir da erzählt wurde, von wegen Rollenspielen und sowas. Und es ist doch klar, dass dieses Thema jetzt jeden Tag bespielt werden wird. Und dann heißt es nachher wieder, ja, es kam Unruhe von außen rein. Nee, das ist schon selbst gemacht, muss man sagen.
Zwei Fragen habe ich noch in dem Kontext. Dann lass uns gerne auf die Bundesliga eingehen. Aber Frage Nummer eins ist, du hast ja auch gesehen, dass dein bester Freund, der Pate vom Tegernsee, gestern auch in den Interviews, die er gegeben hat, auch ganz klar gesagt hat, ja, so, das ist halt so, und jetzt muss der Oliver Baumann, das tut mir auch leid von Oliver Baumann, dass das jetzt so ist, wie es ist. Da habe ich mich gefragt, so, warte mal, das ist ja völlig wirr. Jetzt hast du in diesem Bayern-Kosmos, der er ja ist, eine ganz, ganz eigene Welt. Und jetzt, ich sage es deshalb oder frage dich deshalb, muss deshalb ein bisschen ausholen, damit ich da hinkomme, wo ich hin will. Nämlich, wenn du in der Nationalmannschaft die Bayern-Spieler nimmst, ist denen das, weil sie in ihrem Kosmos sind, und ich nehme Uli Hoeneß jetzt ganz gerne nochmal mit dazu, weil da wird das alles sichtbar, dass es ein komplett eigener Kosmos ist, ist es dann wirklich egal, ob Manuel Neuer im Tor steht oder Oliver Baumann? Ist es nicht von Joshua Kimmich oder Jonathan Tah? Aber wir kennen ja auch die 55er-Liste nicht. Kann ja sein, dass die beiden gar nicht draufstehen. Wer weiß es. Ist es dann wirklich egal, ob ein Oliver Baumann oder ein Manuel Neuer im Tor steht? Also bei den Bayern-Spielern könnte ich mir vorstellen, ist es doch ganz klar so, dass wenn der Manu im Tor steht, dann ist das Leben besser.
Ja, ich habe gestern die O-Töne von Kimmich und Goretzka gehört, die so ein bisschen versucht haben, einen Spagat hinzukriegen. Sogar irgendwie, also da kannst du ja gar nicht gewinnen, aber sie haben sich zumindest tatsächlich, das möchte ich schon betonen, bemüht darum. Ich glaube, es war so rein vom Tonus war es so, dass sie gesagt haben, Oliver Baumann hat eine super Qualifikation gespielt, Top-Torwart, aber natürlich auf der anderen Seite Manuel Neuer, der beste Torwart der Geschichte. So haben sie es irgendwie ausgedrückt. Ich meine, wenn der Kimmich noch nicht mal weiß, ob er selbst auf der Liste steht, ist es jetzt auch schwierig für ihn, Stellung dazu zu ziehen. Ja, gut. Uli Hoeneß, also dass er Mitleid mit Oliver Baumann hat, naja, also das wäre dann, glaube ich, in der Diskussion, wenn ich jetzt Baumann wäre, noch die Krönung da drauf, denn natürlich wollen die Bayern, dass Neuer spielt. Das war immer so. Das Thema wird auch immer am Köcheln gehalten, so ein Stück weit. Aber da braucht jetzt auch keiner die Bayern in Verantwortung zu nehmen. Dieses Fass hat der Bundestrainer ganz alleine aufgemacht, weil diese Diskussion für mich gefühlt, und deshalb habe ich dir das vor 3 Wochen gesagt, oder selbst nach dem Realspiel, gar keine mehr war. Also dieses Thema jetzt aufzumachen, das muss mir wirklich mal einer erklären.
Das kann ich.
Wie man auf die Idee kommt. Ich verstehe es einfach nicht.
Abschließend.
Wer steht und eins vor? Ist ja auch ganz klar, selbst wenn du Baumann jetzt als Nummer 1 machen würdest, also ich glaube, dass sie
Neuer, für immer beschädigt.
Der ja dazu auch nochmal wieder mal verletzt ist an der Wade, das ist ja das nächste Thema. Ja. Das nächste Thema ist ja jetzt eigentlich, dass du einen 40-Jährigen holst, der keine Saison verletzungsfrei in den letzten 6-7 Jahren durchgespielt hat. Ich glaube, es ist keine so große Verletzung und ich hätte mir, wie gesagt, von ihm auch gewünscht, dass er sagt, ey, es ist jetzt auch irgendwann dann mal gut, weil, wie gesagt, die letzten 4 Turniere ja auch nicht so gelaufen sind, dass du sagen kannst, also da haben wir ja Mbappé und Messi nie gesehen, überhaupt im Turnier, also die Angst angeblich haben, wenn sie auf Neuer zulaufen. Ich finde es echt schwierig und wie du gerade sagst, eigentlich musst du als Baumann sagen, weißt du was, ich buche mir jetzt einen Urlaub und das war's, aber der wird wahrscheinlich denken, dann fahre ich als Nummer 2 mit und wenn sich der Neuer verletzt, bin ich dann doch wieder die Nummer 1, aber das alles, das ist einfach eine Schmierenkomödie, die dir hätte sparen können. Punkt.
Aber das ist doch, also du kommst doch eigentlich nur noch so aus der Nummer raus, dass du ganz klar auch als Julian Nagelsmann sagst, tut mir leid, das war scheiße. Ich habe mit Oliver Baumann jetzt in der Zwischenzeit geredet. Wenn Manuel Neuer durch den MRT kommt und fit ist, dann ist er die Nummer 1. Das ist eine Entwicklung, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Ich bin davon überzeugt, dass aus Gründen das die bessere Entscheidung ist. Meine Kommunikation war beschissen. Ich habe mir meine Gedanken gemacht und ich weiß auch, was das ausgelöst hätte in Deutschland. Dementsprechend tut mir leid, mea culpa. Es ist jetzt aber so, dass ich für Deutschland die beste Entscheidung treffen muss. Das ist meiner Meinung nach die beste Entscheidung. Oliver Baumann ist fein damit, die Nummer 2 zu sein. Es ist alles geklärt. Tut mir auch leid, dass ich da alle irgendwie in eine blöde Situation gebracht habe, weil alle ja rumeiern müssen. Und es wäre schön gewesen, dass Julius Müller Nagelsmann, oder es wäre schön, hätte er Eier. So kommst du noch raus. Also dann ist es immer noch ein Schaden, aber so kämst du raus. Aber das wird
natürlich. Naja, gut, aber trotzdem ist es ja.
Man muss sich offensichtlich noch mal entschuldigen, nachdem er undarf da noch schon sich dafür schon. Ja,
aber letzter Satz dazu: Es ist auch sportlich nicht zu rechtfertigen, denn seit wir die Diskussion oder Nicht-Diskussion haben, hat Oliver Baumann ein schlechtes Spiel gemacht. Das war gegen Stuttgart zu Hause. Neuer hat in dem Zeitraum ein überragendes gemacht in Madrid und hat ein ganz schlechtes zu Hause gegen Madrid gemacht. Also du kannst ja nicht sagen, dass der jetzt hier 20 Weltklasse-Leistungen aneinander gereiht hat und der andere wirft sich jedes Mal die Bälle durch die Hosenträger wieder rein. Es ist keine Entwicklung, die das rechtfertigen kann. Und egal, wie du es jetzt abräumst, es bleibt ein ganz schaler Beigeschmack und das ist ein ganz dicker Kommunikationsfehler des Bundestrainers. Und er oder der ihm das eingeredet hat oder der ihm da beraten hat, sollte wirklich mal hören, dass die Leute wirklich, und das sind nicht nur Leute, die billig draufhauen, zwischen kompletter Fassungslosigkeit und nur noch Fragezeichen im Gesicht irgendwo am Tisch sitzen und sich wundern.
Letzte Frage, allerletzte Frage. Wer steht in der Startaufstellung beim ersten Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich werde, wenn ich gesund bleibe, in Curaçao mir das in Houston vor Ort anschauen. Ich werde bei der Nationalmannschaft ja dabei sein. Und ich denke, dass es Manuel Neuer wird. Jetzt nach den ganzen Vorgängen. Und ich persönlich halte es für eine falsche Entscheidung.
Und dann mache ich jetzt einfach mal den Fuß und sage, und Batsch, ist schon wieder Montag und wir gucken in die Fußball-Bundesliga.
Heute bin ich auch mit Buschi da.
Heute bist du mit Buschi da?
Heute gibt es keinen Batsch.
Nee, heute gibt es keinen Batsch.
Heute gibt es keinen Batsch, heute gibt es Buschi.
Und Batsch, bist du mit Buschi später in der Glanzparade und bist noch vorher mit mir hier. Und das ist schön, weil wir über die Bundesliga reden, über die zweite Bundesliga, vielleicht auch über die dritte.
Ja, fangen wir mit der Bundesliga an. Ich finde, da gab es eigentlich, das war einer der unspannendsten letzten Spieltage, an die ich mich erinnern kann. Weil oben, ja, Stuttgart verdient in der Champions League. Ich finde, die haben die Saison gekrönt. Hoffenheim hat es zu Hause liegen lassen im direkten Duell. Freiburg hat Europa klar gemacht. Entweder spielen sie nächstes Jahr Champions League, wenn sie am Mittwoch gewinnen, oder sie spielen Conference League. Frankfurt ist gescheitert. Und unten hat man dann gesehen, wie die Birne plötzlich dann doch mitspielt. Heidenheim die ganzen letzten Wochen fromm, frisch, fröhlich, frei. Und jetzt hatten sie plötzlich was zu verlieren. Möchte man eine besondere Medaille an Mainz 05 verleihen. Das ist eine Mannschaft, auf die kann man sich in den letzten Spieltagen, selbst wenn es für sie um nichts mehr geht, einfach verlassen. Vor 3 Jahren haben sie Dortmund die Meisterschaft versaut. Jetzt haben sie dafür gesorgt, dass Wolfsburg in die Relegation geht. Also das ist ein charakterstarker Trupp. Urs Fischer eh sicher ein Kandidat zum Trainer des Jahres, das muss man auch ganz klar festhalten. Ja, und so geht jetzt der VfL Wolfsburg in die Relegation, die laut Dieter Hecking ja von Anfang an das einzig realistische Ziel war, und geht damit als haushoher Favorit gegen den SC Paderborn rein, der jetzt auch so ein bisschen reingerutscht ist. Ich glaube oder würde mein Geld auf Wolfsburg setzen, weil die Kaderqualität natürlich deutlich höher ist und es für Wolfsburg auch nach der desolaten Saison eine Belohnung ist, Relegation zu spielen. Das Einzige, was vielleicht dagegen sprechen könnte, hättest du gegen Hannover gespielt, Niedersachsen-Derby, volle Hütte, da sind dann viele Emotionen drin, dann wärst du auch sehr wach gewesen als Wolfsburg. Jetzt musst du wahrscheinlich aufpassen, dass du nicht im Kopf schon denkst, naja, Paderborn, also wer soll das denn jetzt sein? Weil die können sich gerade zu Hause auch in einen gewissen Rausch spielen, aber der Favorit ist natürlich der Bundesliga. Ist. Und das muss man auch sagen, nach der Saison, wenn du mit dem 6. höchsten Etat so ein Desaster dir zusammenspielst, hätte Wolfsburg den Abstieg durchaus verdient gehabt.
Ja, sehr gute Zusammenfassung. Fragen gibt es dann schon auf St. Pauli. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsverein, aber es ist schon so, dass viele im Verein überhaupt nicht verstehen, wie das A passieren konnte und B, warum es Diskussionen um den Trainer und um den Sportgeschäftsführer gibt, was ich schon irgendwie auch Wahnsinn finde. Das gibt's, glaube ich, auch nur auf St. Pauli. Du steigst du ab und hast trotzdem alles richtig gemacht. Also zumindest ist das der Grundtenor. Das ist schon irgendwie eine besondere Hybris, die du uns vielleicht nochmal erklären musst. Dann aber auch nochmal die Frage, und das ist eine, die ich gerne mit dir diskutieren würde, weil ich bin komplett bei dir, so super spannend war es nicht. Aber wenn du mit 32 Punkten sowohl Köln als auch Werder Bremen in der Liga bleibst, dann sagt das doch auch was. Und wenn du, sag mal, mit 47 Punkten in die Internationalität mit reinrutschst, dann sagt das doch auch was im internationalen Vergleich über die Qualität des deutschen Fußballs aus, oder nicht?
Also zwei Fragen in einer. Einmal Pauli, ja, fangen wir mal von unten an. Jackson Irvine hat's ja selber gesagt. Ich glaube, St. Pauli ist in der Tabelle 15. oder 16. Damit könntest du es dir erklären. Aber so leicht kannst du es dir ja nicht machen, wenn du in den letzten 10 Spielen 3 Punkte geholt hast. Es gibt ja noch ein paar andere Faktoren. Und wie gesagt, selbst vom Geld hätten sie nicht absteigen müssen. Es war einfach ab dem Herbst eine desolate Saison für St. Pauli. Ich habe sie hier am zweiten Spieltag, habe Issi gefeiert sogar für den Auftritt in Hamburg. Ich war total deprimiert nach dem Derby. Da habe ich gedacht, die werden niemals was mit dem Abstieg zu tun haben. Ich glaube, da ist alles schiefgelaufen, was sie in den letzten Jahren stark gemacht hat. Und du sprichst auch einen Punkt an, den ich absolut richtig finde. Diese ersten Reaktionen haben mich auch irritiert. Also als wenn niemand was schuld gewesen wäre. Und man muss ja auch sagen, wie in dieser Saison mit einigen Dingen umgegangen ist. Stichwort Irvine und Palästina, Flagge und sowas. Also dass der ein oder andere sagt, die verlieren sich so ein bisschen in moralischen Kommunikationsdingen. Aber wir sind so ein bisschen ein Verein, der steht über den Dingen. Das, glaube ich, kann man nicht ganz von der Hand weisen. Und wenn du siehst, dass auch die zweite Mannschaft von der Regionalliga in die Oberliga absteigt, dann läuft gerade im Moment inhaltlich was schief, glaube ich. Mein Mitleid hält sich in engen Grenzen. Trotzdem kann ich anerkennen, dass sie in den letzten 2-3 Jahren vor dieser Saison einen riesen Job da gemacht haben am Millern-Tor. Und ich habe gerade so ein bisschen, also wenn so eine Saison keine Konsequenzen hat, also in Heidenheim sage ich, hey, ganz ehrlich, haben, glaube ich, trotzdem den niedrigsten Etat gehabt. Das ist 3 Jahre ein Wunder. Sie haben sich hinten raus gewehrt. Mal gucken, zweite Liga wird jetzt sicher auch nicht ganz so einfach. Aber Frank Schmidt geht mit Applaus. Für die Saison kannst du St. Pauli keinen Applaus zollen. Und wenn es ohne Konsequenzen bleibt, also ich kann mir vorstellen, dass Blessin von sich selbst aufhört, der im ersten Jahr einen richtig guten Job gemacht hat, dann würde es mich eigentlich nach so einer Spielzeit schon wundern.
Okay. Dann die Frage.
Und dann die Frage nach der Qualität.
Ja.
Ich finde, wenn du deine Ziele erreichst, ob Platz 15 oder Platz 6, dann ist es eigentlich egal, wie viele Punkte du da gewonnen hast. Weil man könnte ja auch andersrum sagen, wenn wir jetzt eine Liga hätten, wo die ersten 3 regelmäßig Europa erschießen würden, dann könnte man sagen, die gewinnen gegen alle und deshalb haben die anderen auch weniger Punkte. Das ist aber auch nicht der Fall. Also bin ich schon deiner Meinung, dass wir auch so eine Vier-Klassen-Gesellschaft eigentlich haben. Die Bayern, dann haben wir 3 oder 4 Mannschaften, die um die Champions League spielen. Dann haben wir ein Mittelfeld, da sind so Mannschaften drin, positives Mittelfeld wie Freiburg, negatives Mittelfeld, so wie, negativ meine ich jetzt nur, dass die jetzt nicht jedes Jahr vor einer Saison sagen können, wir kommen nach Europa wie Augsburg. Und dann hast du unten 6-7 Mannschaften, die um den Abstieg spielen. Und ja, die Lücke zwischen den einzelnen Dingen wird gefühlt eigentlich immer größer. Und du siehst aber auch, wir kommen ja gleich noch kurz auf unseren Freund Albert, dass dass es keine Garantie gibt, dass eine Mannschaft wie Frankfurt, die ich eigentlich eher in Kategorie 2 gezählt hätte, jedes Mal automatisch in Europa landet.
Aber schau dir mal zum Beispiel die Tabelle an in La Liga. Da hast du zum Beispiel auf Platz 16, Osasuna mit 42 Punkten, anstatt 32 bei uns. Levante ebenfalls mit 42 Punkten. Und dann gehen wir so ein bisschen ins Mittelfeld und da geht's dann mit Atletico Bilbao mit 45, geht es dann aber auch sehr knapp, das Mittelfeld. Ist insgesamt alles relativ nah beieinander. Valencia mit 46 auf 9. Getafe mit 48, dann international.
Aber das kann man eigentlich relativ schnell abräumen. A, haben die eine 20er-Liga. Und wenn du dich mit 48 Punkten auf Platz 7 für Europa qualifizierst und bist damit genau 8 Punkte vor dem Absteiger, der im Moment Girona wäre, dann weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt für eine Qualität einer Liga spricht.
Aber die Punkteausbeute ist ja deutlich höher.
Getafe hat 48 Punkte und kommt damit nach Europa auf Platz 7. Das ist doch auch nicht besser als in der Bundesliga.
Aber untenrum sieht schon anders aus.
Untenrum, nein, es ist ausgeglichener untenrum. Aber das spricht jetzt nicht für, also Ausgeglichenheit heißt nicht immer Klasse. Ich finde, es ist zulässig zu sagen, wenn du nach Europa willst, dann solltest du in der Bundesliga schon 50 plus haben. Das müsste das Ziel sein. Aber jetzt zu sagen, weil untenrum untenrum ist ja dein Thema, der Absteiger in Spanien mehr Punkte hat als der Absteiger in Deutschland, das ist für mich kein Qualitätsmerkmal.
Okay. Sehen
einer Liga.
Okay. Gut. Dann.
Ja, wir müssen nach Frankfurt kurz gucken nochmal. Also es hat sich ja lange angebahnt. Jetzt ist er weg. Albert, wir werden seine Pressekonferenzen vermissen.
Ja, durchaus. Ich springe auch nicht mehr vom Balkon.
Man muss aber trotzdem ihm zum Abschied, wenn man leise Adios sagt, muss man trotzdem sagen, er hat schon ein paar Dinge angesprochen, schonungslos, die auch stimmen. Frankfurt ist mittlerweile eine Wohlfühloase. Man hat sich in den Wahnsinnserfolgen der letzten 10 Jahre, glaube ich, ein bisschen zu sehr gesuhlt und wohlgefühlt. Es ist keine Härte gegen Spieler, die teilweise mit absurden Verträgen ausgestattet sind. Und erst musste der Trainer gehen, Dino Topmöller, der da vielleicht zu weich war. Aber man hat so den Eindruck, auch der Umgang der Verantwortlichen mit der Mannschaft ist ein bisschen zu weich. Und dann Riera zu nehmen als Gegenstück, kann ich als Idee noch verstehen. Aber wenn man die Geschichten vorher über ihn kannte und wenn man gesehen hat, wie er jetzt aufgetreten ist, wie die Axt im Walde, war das dann doch vielleicht ein bisschen zu viel. Und unterm Strich bleibt er, es war sportlich nicht erfolgreich. Ich denke mal, dass der nächste Schuss von Krösche unbedingt sitzen muss.
Ja, und da gibt es ja auch schon Kandidaten, die er in der Verlosung wohl hat, aber das ist alles Glaskugel, dementsprechend lassen wir einfach mal die Sommerpause jetzt vergehen.
Adi Hütter soll ja ein Gespräch sein, was würdest du davon halten? Alte Liebe? Ich weiß ja, dass viele Ex-Freundinnen teilweise Demonstrationen vor deiner Haustür veranstaltet haben, wenn du dich getrennt hast.
Mit Messern bewaffnet, das ja, das stimmt. Schwierig zu sagen. Also ich guck mal, du siehst es ja bei Dieter Hecking, ist es jetzt erstmal ganz gut gegangen. Wenn er es wirklich schafft, die Relegation auch zu packen, dann haben wir da auch keine weiteren Fragen mehr. Es gibt viele Beispiele, wo ein Comeback durchaus sinnvoll war und noch funktioniert hat. Ich würde bei Hütter hat die Qualität, die ja Eintracht Frankfurt sicher helfen würde. Wir wissen jetzt aber auch nicht, ist es noch der Adi Hütter, den wir kennen. Also das ist irgendwie für mich so ein bisschen...
Ja, er hat ja zum Beispiel mit Monaco auch gute Arbeit gemacht. Also
ja, das stimmt. Also ich glaube, es ist jetzt unter all dem, was man so sich hinlegen kann, wahrscheinlich die sinnvollste Geschichte. Es ist ein anderes Eintracht Frankfurt. Die Ansprüche sind, glaube ich, auch nochmal vielleicht nicht mehr ganz so dicke. Kann man nicht, weil da muss man, glaube ich, jetzt etwas bescheidener sein. Insofern ist es, glaube ich, ein ganz gutes Match. Lass ihn machen. Er hat die Autorität, er ist ein hervorragender Trainer. Er kennt die Struktur da, das würde, glaube ich, schon helfen.
Ja, bin auch gespannt, ich finde Adi Hütter einen super Typen. Dieses Aufgewärmte zweifle ich grundsätzlich immer ein bisschen an. Aber es braucht jetzt, glaube ich, vor allen Dingen auch mal eine harte Hand mit einem Augenzwinkern bei der Eintracht auf der Trainerposition. Ich bin auch mal gespannt, wo Christian Eichner landet. Bei Union zeichnet sich ja ab, dass Lustrinelli, der Meistermacher aus Thun, aus der Schweiz kommt. Bin gespannt, was in Gladbach passiert. Bin gespannt, was in Köln passiert. Würde mich aber sehr wundern, wenn Christian Eichner im nächsten Jahr kein Bundesliga-Trainer ist.
Ich habe noch eine Randnotiz. Der Leiter Kaderplanung bei Werder Bremen ist rausgeschmissen worden, und zwar direkt jetzt nach Abschluss der Saison. Und da weiß ich nicht so recht, etwas damit anzufangen, weil ich irgendwie den Eindruck habe, dass da jetzt so ein Stück weit ein Bauernopfer gesucht wurde und auch gefunden wurde. Hast du da eine Meinung zu? Weil da gibt's
ja, habe ich eine Meinung zu. Ja. Es gab doch in der Winterpause, kannst du dich noch erinnern, um diese Transferposte, wo Transfermarkt aufgedeckt hat, dass Werder noch einen Spieler ausleihen durfte. Dann ist ja immer die Frage, Clemens Fritz hat das damals auf sich genommen, aber es war mir eigentlich schon klar, das habe ich, glaube ich, auch mal hier vor ein paar Wochen gesagt, dass das am Saisonende schon irgendwelche Konsequenzen noch zeitigen wird. Wenn du das Gefühl hast, deine Abteilungsleiter haben dir nicht richtig zugearbeitet, ob das stimmt oder ob es wirklich der Fehler von Clemens war, das weiß ich nicht, weil ich da in diesen Vertragsdetails nicht drin bin. Aber klar ist natürlich auch, weil du eben die Punkte angesprochen hast. Also wenn du als Werder Bremen 32 Punkte hast nach den letzten 3 Jahren, die eigentlich so im Dunstkreis von Europa stattgefunden haben, dann kannst du ja nicht zufrieden sein. Der Kader hat relativ wenig Werte geschaffen. Dass du was änderst, ist irgendwie auch klar. Und entweder es betrifft Fritz Niemeyer selber oder du findest jemand anderen. Aber auch klar ist, dass für die beiden Erstgenannten die Luft auch enger wird. Ich glaube nicht, dass man sich bei Werder, bei den Fans so eine Saison nochmal gönnen möchte.
Dann gucken wir eigentlich dahin, wo es deutlich spannender gewesen ist, nämlich in die zweite Liga. Und
übrigens eins möchte ich noch, bevor ich es vergesse.
Sehr gerne.
Ganz ehrlich, alle Rosen, die es hier gibt, Shoutout für eine der lustigsten Aktionen der letzten Jahre. Dieses Plakat, was die Löwen-Fans da gestern auf die Meisterfeier bei den Bayern geschmuggelt haben. Also Chapeau. Was das eine Planung erstmal sein muss, was das für ein Lausbubenstreich ist, fast wie früher bei Hansi Kraus, die Lümmel von der letzten Bank. Also da ziehe ich einfach meinen Hut vor, weil das hat ja auch nichts mit Gewalt zu tun. Das ist einfach lustig. Und ich habe gestern sehr viele Bayern-Fans gelesen oder gehört. Viele fanden es echt, haben gesagt, mit einem Chapeau, das war witzig. Manche so in der typisch präsigen Art, ja, was interessiert Yannick Sinner, wenn wir einen Doppelfehler gemacht haben oder sowas. Ne? Also ich fand, ich kenne ganz viele, die sich kaputt gelacht haben und ich habe es hart gefeiert, muss ich sagen.
Und vor allen Dingen auch die Reaktion von Stefan Lehmann, also von dem Stadionsprecher letztendlich, dann einfach vom Balkon runter, könnt ihr bitte dieses Banner bekommen.
Ja, aber das hat er ja noch eigentlich versucht. Ich meine, ich bin ja genervt von der ständigen Stimme von ihm, wenn er dann den Torjubel zelebriert, aber ich finde, das hat er sogar noch ganz gut versucht wegzumachen. Und der BR hat richtig draufgehalten. Das war einfach so lustig, muss ich sagen.
Das war wirklich lustig und vor allen Dingen, Uli Hoeneß ist interviewt worden und hinten dran sieht im Hintergrund dieses Plakat und dieses Banner dann irgendwie auf den Köpfen über den Marienplatz wandert.
Und liebe Bayern-Fans, die jetzt, also die Coolen, die es auch witzig fanden, herzliche Grüße und die jetzt gerade schon wieder Schnappatmung bekommen, weil der Kleis und der Wagner sich drüber lustig machen. Ich find's lustig, dass ihr euch ärgert.
Gut, dass es ein digitales Studio ist und nicht ein Studio in Köln, sonst würde das vielleicht auch angezündet. Man zündelt ja, aber es brennt ja ganz gerne mal was in Köln. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Wir schauen in die zweite Fußball-Bundesliga. Und da muss ich ganz ehrlich, da fange ich jetzt einfach mal hinten an, weil ich mir wenn ich ehrlich bin, hätte nie vorstellen können, dass mit einem Diamantenauge, das da gekommen ist, mit dem Wundertrainer, der mit Preußen Münster abgestiegen wäre, der Jade steigt da auch mit Düsseldorf ab. Das ist schon auch irgendwie, jetzt ist er, da ist das Ende erreicht, um mal einen kleinen Radiowitz wieder zu machen. Es ist wirklich verrückt, dass Fortuna Düsseldorf jetzt in Liga 3 stattfindet, oder?
Ja, das ist, also für die dritte Liga ist das sicherlich ein enormer Zuwachs. Ein Verein, der in einem Europapokalfinale mal gestanden hat. Also Wahnsinn, wirklich. Aber man muss sagen, du hast vollkommen recht. Also da gibt's ja eigentlich nur Verlierer im ganzen Verein. Das fängt an beim relativ ahnungslosen Aufsichtsrat. Das geht weiter über eine Kaderplanung, die für die Saison ausgerichtet war, aufzusteigen nach dem Relegationstrauma, was sie vor 2 Jahren ja richtig gut noch einigermaßen weggepackt haben. Das ist ein Kader, der von leider Klaus Allofs, du weißt, wie sehr ich den schätze, und Christian Weber, der jetzt mit Elversberg aufsteigt, das ist auch Wahnsinn, nicht gut zusammengestellt wurde, wo man aber noch genug Zeit hatte, auch nachdem man Daniel Thun, der gut gearbeitet hatte in den Jahren zuvor, freigestellt hat. Markus Anfang hat keinen guten Job gemacht. Dann kam Alex Ende, der hat es geschafft, in den Heimspielen nochmal eine Stimmung anzuzünden. Aber man muss ja ehrlich sagen, was gestern das für ein bewusstloser Auftritt war. Also da leidest du ja fast mit jedem, der Fan von Fortuna Düsseldorf ist, weil
ja,
also du musst mit 3 verlieren. Du merkst ab der ersten Sekunde, die führt, da brennen wie verrückt und du hast gar nichts. Die haben nicht eine einzige Torchance gehabt. Und ein Tor hätte ihnen gereicht, um zumindest in die Relegation zu gehen. Lustig übrigens dabei, dass anscheinend ja gar nicht alle Fürther Spieler wussten auf dem Platz, dass ein weiteres Tor den direkten Klassenerhalt bedeutet hätte. Aber trotzdem, vor der Leistung gestern Chapeau vom Kleeblatt und Düsseldorf, unglaublich. Und wenn ich dann jetzt höre, dass all die Verantwortlichen da weitermachen sollen, dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was in der dritten Liga auf euch zukommt. Aber in Verl, da kann es auch mal schön Tiki-Taka geben. Und in Meppen gibt's schön auf die Hölzer. Das ist Wahnsinn, wo Fortuna Düsseldorf jetzt überall hinfährt, ne?
Irre. Ja, natürlich. Und vor allem fahren sie auch zur Fortuna nach Köln. Also wird schon ein sehr witziges Duell werden.
Die Südstadtlegende aus Zollstock, geil.
So sieht es nämlich aus. Und nein, aber jetzt mal ohne Quatsch. Also, wenn Mislintz hat und Alex Ende da jetzt weitermachen, beziehungsweise wenn sie nicht weitermachen dürfen, dann war es das doch für die auch für die nächste Zeit oder vielleicht sogar generell im bezahlten Profifußball in Deutschland, oder nicht?
Ja, also für Ende, der ja mit sehr viel Vorschluss zu wehren kam und eigentlich eine Top-Hinrunde mit Münster gespielt hat, ist das natürlich brutal. Er ist der 9. Trainer, der praktisch mit 2 Vereinen aus der 2. Liga absteigt, seit es die 2. Liga gibt. Also das hat schon auch eine historische Dimension. In Münster ist er, glaube ich, daran gescheitert, dass er irgendwann so schnell auslesbar war. In Düsseldorf, ich finde, er hat die Heimspiele gegen Dresden und gegen Elversberg, das war stark, wie er die gemacht hat, aber gestern der Auftritt, der war schon, also ich würde es nicht alleine an ihm festmachen, aber er konnte es am Ende auch nicht retten. Mislintat, der ja immer auftritt, als wenn er die Selbstvertrauendosis von Nagelsmann 2-mal morgens nimmt, muss man auch sagen. Klar, kam auch im laufenden Betrieb. Ich finde, der hat auch Verdienste gehabt in der Vergangenheit, aber das ist natürlich bei allen, steht da drunter Note 5 oder 6, Versetzung nicht gelungen. Und mit diesen Leuten dann relativ unbelastet einen Neuanfang zu wagen, das ist zumindest ein Risiko.
Geil war ja, dass die gesamte Mannschaft von Eintracht Braunschweig nach Abpfiff über dem Monitor hing und Sky geguckt hat, die Konferenz, weil sie auch einfach gucken mussten, bleiben wir jetzt drin, nicht Relegationsplatz, was heißt es denn nun? Also da hing es ja
geile
auch.
Geile Bilder, nur an einem waren wir ganz nah dran von Sky.
Also insgesamt war es ja geil und auch du, ich weiß.
Ich war in Bielefeld, das ist ja auch Wahnsinn, was so ein letzter Spieltag dann bereithält. Vor dem Spiel denkst du, okay, ein Punkt reicht eigentlich für Bielefeld zur direkten Rettung wegen des Torverhältnisses und dann schießt die Hertha einmal aufs Tor 0-1. Was ich aber gestern da imponierend fand auf der Alm, oft ist es ja so, dass da ein Stadion dann in Schockstarre verfällt. Aber selbst in der Halbzeit war es eigentlich bei allen so, okay, wir drehen das noch und dann schießen die 6 Tore. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie in der Rückrunde alles richtig gemacht haben, weil du stehst ja nicht umsonst da ganz unten. Aber Mitch Kniat, den Namen muss man sich merken. Also der hat vor 2 Jahren das entscheidende Abstiegsendspiel zu Hause gegen Halle 0-0 gespielt. Da gibt es übrigens den Spieler Crosswave. Ja, man lacht darüber. Der schießt in der 90. Minute für Halle gegen den Pfosten. Wenn der Ball drin ist, dann spielt wahrscheinlich jetzt Arminia Bielefeld irgendwo in der Regionalliga West. Kicken die irgendwo darum. Seitdem waren sie im Pokalfinale. Der hat jedes K.O.-Spiel auf der Alm gewonnen, Kniat. Und gestern gewinnt er das Ding 6-1. Also Respekt. Und ich habe heute Morgen mit Menschen aus Bielefeld geschrieben, die jetzt eben gerade aus der Kneipe kamen. Und ich glaube, einen harten Montag vor sich haben. Geil genau. War's.
Aber richtig gut. Also du, eine kleine Anekdote in einer WhatsApp hat mir ein sehr, 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 sehr berühmter Sky-Moderator, RTL-Moderator, Magenta-Moderator und auch Podcaster geschrieben. Scheiße, Bielefeld steigt ab, ist gerade abgestiegen. Da war das 1-0. Und
genau, gerade wären sie abgestiegen. Ich habe aber auch mit einer großen Arminia-Legende geschrieben, ganz großer, Fabian Kloß. Dem habe ich in der Halbzeit beruhigt und habe gesagt, ihr dreht das noch. Also ich war kurz geschockt durch das 0-1, weil Stand jetzt war Bielefeld dann abgestiegen. Aber ich habe in der Halbzeit schon meine großen prophetischen Gaben wiedergefunden, die mich im Tippspiel dieses Podcasts auf Platz 2 hinter Elversberg Mike geführt haben.
Mann. Und dann frage ich mal das Orakel aus der Eifel. Wie lange ist Christian Titz jetzt noch Trainer bei der strahlenden Marke Hannover 96?
Hat gestern Ralf Becker schon klar erklärt. Er wird auch den neuen Angriff starten. Man kommt nicht umhin bei Hannover 96 von einer vergebenen Chance, aber auch von einer gewissen sportlichen Tragik zu sprechen, wie viele Heimspiele die eigentlich bestimmt haben und wie gestern aus der Hand gegeben haben gegen Nürnberg, zu Hause gegen Münster. Sie haben gegen Fürth verloren, also sie haben es zu Hause verspielt, obwohl sie ja bis gestern die beste Rückrundenmannschaft waren. Und auch da Respekt an den Club, sich so zu wehren gestern. Und am Ende der Saison hat dann Hannover tatsächlich das bekommen, was sie verdient haben, obwohl viel, viel mehr drin gewesen. Nein, es wäre viel mehr drin gewesen. Aber wenn du in dieser Regelmäßigkeit die Dinger liegen lässt, das ist gar nicht, also das war jetzt gar nicht spöttisch von mir gemeint, dann bekommst du halt leider nur Platz 4.
Paderborn hat hinten raus in der Saison jetzt auch nicht unbedingt die Standard von Himmel gespielt. Kann man nicht sagen. Ein Pech haben sie natürlich auch gehabt. Aber jetzt haben sie tatsächlich das Glück, zumindest die Relegation spielen zu dürfen. Ich hätte ehrlich gesagt nicht so richtig dran geglaubt, dass das noch funktioniert. Und das war ja letztendlich auch ein knappes Höschen. Aber Chapeau, man muss sagen, Paderborn, da mache ich tatsächlich den Diener vor dir 3, 4, 5 Mal. Du hast es immer gesagt, Paderborn wird eine Rolle spielen in diesem ganzen Konzert. Und genau so ist es gekommen. Wo ich glaube, dein Tipp war ja eher, Paderborn war für dich durch.
Ich habe gesagt, die werden Zweiter und die müssen jetzt gucken, dass sie endlich mal ihre Allergie gegen die Großen ablegen. Sie haben in den letzten Spielen gegen die direkte Konkurrenz nicht, obwohl gestern unter Nervenbelastung in Darmstadt gewonnen. Sie sind Außenseiter, aber durchaus mit einer Chance in oder gegen Wolfsburg. Und jetzt kommen wir noch ganz kurz zur Relegation. Fürth gegen Essen, was sagst du?
Boah. Also so wie Fürth gestern gespielt hat, da würde ich jetzt immer sagen, das ist einfach relativ eindeutig, dass das Fürth schaffen muss auf dem Papier. Aber Essen, Tradition, mega gute Saison gespielt, den traue ich auch alles zu. Also ich glaube, das wird ganz schön knapp. Das wird knapp. Am Ende wird Fürth, glaube ich, nicht die Nase vorne haben, sondern es wird wahrscheinlich doch Essen machen. Ich tippe jetzt einfach mal so ein bisschen auf den vermeintlichen Außenseiter, der er nicht ist. Wie siehst du es?
Ich sehe es so, dass ich glaube, dass für Rot-Weiß Essen der Gegner aus Düsseldorf die bessere Variante gewesen wäre. Mhm. Weil da hätte man sich so Derby, Düsseldorf taumelt so ein bisschen da rein, Hafenstraße emotional. Jetzt spielst du gegen Fürth. Fürth hat gefühlt etwas gewonnen mit der Relegation. Du fährst an den Rohnhof. Das ist auch so ein, ja, das ist so ein in die Jahre gekommenes Stadion mit einem ganz eigenen Charme, aber jetzt gar nicht so ein Hexenkessel. Aber Fürth ist sehr heimstark. Die haben mit Futkoi und Klaus zwei überragende Spieler. Also ich glaube, um es zusammenzufassen, dass Fürth der Gegner ist, gegen den Essen am wenigsten gerne spielt. Ich sehe es eigentlich relativ ausgeglichen. Der Drittligist hat ja eine sehr gute Bilanz in dieser Relegation. Aber wenn ich Geld setzen müsste, würde ich es jetzt auf Fürth setzen.
Dann lass uns mal ein bisschen noch
einen Blick, genau nach vorne. Wir haben noch 7 Minuten ungefähr. Jetzt gucken wir erstmal auf Mittwoch. Auf deine Posterboys vom SC Freiburg. Das ist ja geil. Ja. Europäisches Finale als 16. Verein. Sensationell einfach.
Ich glaube, sie werden es ziehen. So wie die jetzt irgendwie auch nochmal in der Bundesliga performt haben. Ich habe irgendwie wirklich das Gefühl, es ist eine besondere Energie im Moment drin. Das Momentum ist auf jeden Fall auf der Seite des SC Freiburg. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Romantik mit dabei, aber dafür bin ich ja in diesem Podcast hier zuständig. Insofern glaube ich, dass das ein wunderbares Fest wird gegen Ende der Saison. Und wie siehst du es?
Also, ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich gucke mir das gerade nochmal an. Ich habe es extra für dich aufgerufen hier.
Ja.
Die Mannschaftsaufstellung vom Wochenende, sie haben 4-2 gegen Liverpool gewonnen, waren klar schon vorher für die Champions League qualifiziert. Und ich muss ehrlich sagen, das ist eine richtige Startruppe von Aston Villa. Die haben Martinez in der Kiste, den argentinischen Weltmeister, einen der drei besten Torhüter der Welt. Hinten rechts hast du Matty Cash. Der hört sich so ein bisschen an wie so ein Inkasso-Unternehmen, das so alte Autos und Geld eintreibt. Dann hast du Digne hinten links, Franzose, Nationalspieler. Du hast im Mittelfeld Tielemans, den Belgier, Lindelöf, den schwedischen Nationalspieler. Du hast Buendia, den überragenden Mittelfeldspieler, McGinn, Rogers und vorne Watkins, englischer Nationalstürmer. Das ist eine richtige Star-Ansammlung, weil man Aston Villa immer so ein bisschen vergisst bei den Großen in England. Unai Emery hat diesen Wettbewerb, glaube ich, dreimal mit Sevilla und einmal mit Villarreal gewonnen. Also das ist, der geht mit dem Europa-League-Pokal eigentlich ins Bett. Also Aston Villa ist klarer Favorit. Aber wenn ich es einem gönne, also ich gönne es eh total dem SC Freiburg und auch zutraue, in diesem Spiel über sich hinauszuwachsen, dann ist es dem SC Freiburg. Die Leistung ist eh jetzt schon phänomenal und freue mich auf Mittwoch auf dieses Spiel in Istanbul.
Wird sehr schön. Vielleicht noch ganz kurz nochmal ein bisschen in die Glasgow gucken. Wie sieht's aus mit Schalke und Elversberg in der kommenden Saison?
Was traust Schalke, du denn zu? Schalke mit der Mannschaft, glaube ich, würde es schwer werden, aber ich glaube, dass sie natürlich ein paar Verstärkungen holen werden. Sie haben die Wucht und die Euphorie des Umfeldes, der Arena. Ich traue Schalke absolut zu, um den Klassenerhalt mitzuspielen. Ich finde es auch geil, dass Schalke wieder zurück ist. Also kann mir keiner erzählen, dass er sagt, Schalke gehört nicht in die Bundesliga. Und Elversberg wird Elversberg Dinge tun. Die werden zu Hause Gegner schlagen, die gar nicht wissen auf der Landkarte, die jetzt erstmal gucken müssen, wo das liegt. Es hat natürlich einen gewissen Charme auch das Ganze. Das ist ja noch mal kleiner als Heidenheim. Ich traue ihnen durchaus, zu, ein, zwei Jahre in der Bundesliga zu spielen. Finde es auch eine unfassbar beeindruckende Leistung, muss ich wirklich sagen, im Schatten des ersten FC Saarbrücken. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass der ein oder andere in der DFL schon auch mal mit der Stirn gerunzelt hat und sich vielleicht lieber Hannover oder sowas gewünscht hätte. Die strahlend große Marke Hannover 96. aber mit Schalke kehrt auf jeden Fall ein Riesenfund zurück.
Ich glaube, dass Elversberg, um das vielleicht einfach mal so ein bisschen noch den Turbo oder
zu droppen, ja.
Ja, ich glaube, dass Elversberg, wir werden uns dran gewöhnen dürfen, dass Elversberg über die nächsten Jahre sich in der Bundesliga etabliert. Und ich glaube auch.
Das heißt für dich, wie viele Jahre sind das dann?
Genau, die nächsten 33, also wenn du 33 Jahre im Saarland nichts gerissen hast in der ersten Bundesliga und jetzt ist es wieder soweit, nach 33 Jahren, liebe Freunde, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und das bedeutet natürlich auch was für diese Region da und wenn man sie liebt, so wie ich, dann feiert man das natürlich noch ein bisschen härter und dann produziert man natürlich auch die doppelte Ladung an Leona-Ringen, so viel ist mal klar und ich kann mir vorstellen, dass es für die nächsten, die nächsten 10 vielleicht.
Okay, da jetzt kommt er wieder durch, der Größenwahn. Ich sag dir, ich gebe Ihnen maximal 3 Jahre, aber ich finde es trotzdem eine wunderbare Geschichte schon. Letzte Frage an dich, wer wird denn Weltmeister?
Das ist so Wahnsinn, diese Frage, weil ich muss sagen, ich bin mir sehr sicher, dass egal wer jetzt im Tor steht, ich glaube, wir schaffen es recht weit dieses Mal, obwohl jeder jetzt wahrscheinlich sagen würde, im Leben nicht. Ich glaube, es wird ein Endspiel zwischen Spanien und Deutschland werden und Spanien wird Weltmeister.
Okay, ich würde dir jetzt raten, 3 Minuten verneuen, weil ich mir jetzt gerade echt Gedanken um dich mache, deine Tabletten ganz schnell jetzt holen zu gehen. Mhm. Und
ja, ist mir klar.
Sag aber auch, dass Spanien der Favorit ist, da muss man kein großer Prophet sein. Klar, Deutschland in Bestform mit der Mannschaft kannst du jedem Gegner gefährlich werden. Das glaube ich allerdings nicht, dass wir ins Finale kommen, aber das habe ich 2002 auch nicht geglaubt. Von daher, glaubt ihr bitte alle draußen, die ganze Gemeinde, glaubt bitte dem Orakel, glaubt Mike Leis, er hat Elversberg mit Telekinese alleine ins Oberhaus reingebracht. Er ist der Tippgott. Er ist, weil Dänemark nicht dabei ist, er ist für die deutsche Nationalmannschaft. Und es würde mich am Ende des Tages nicht wundern, wenn die Feuerwehr aus Baden-Baden vielleicht sogar als Nummer 1 im deutschen Tor steht. Schönen Sommer wünsche ich dir, mein Schatz.
Den wünsche ich dir auch. Ich wünsche dir eine hervorragende Fußball-WM. Es ist ein bisschen traurig. Ihr müsst jetzt auch wirklich sehr, sehr, sehr stark sein. Wir hören uns nach dem Sommer wieder.
Weißt du was, Mike? Ich nehme meinen Laptop mit nach Amerika und wenn es was Besonderes rund um die deutsche Nationalmannschaft gibt, dann würde ich sagen, wagen wir uns mal ein paar Sonderfolgen, oder?
Das würde ich auch gerne sehen. Vielleicht mach einfach hier, klickt mal die Glocke und lasst ein paar Likes da. Ihr kriegt das bestimmt dann auch mit, wenn Thomas Wagner sagt, mitten in der Nacht, hey, Kleisi,
what's
wie
up?
Ist es? Der Julian,
Ich sitze hier gerade mit dem Olli Baumann an der Theke, obwohl er gar keinen Alkohol trinkt.
Stimmt, und er ist die Nummer 3. Genau, alles klar. Dann hören wir
alles
uns.
Alles klar, dann. So, wer jetzt hier einfach sagt, 3 Monate ist erstmal Zappe und trotzdem Sonderfolgen avisiert und vielleicht noch in den 55er-Kader rückt, ich bin jetzt gerade bei K, bei Position 37, da steht Gleis, der braucht vor allen Dingen eins. Eier, ganz dicke Eier.